Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3331: Die Nazis, der Vatikan und Franz von Papen. In den letzten beiden Folgen haben wir uns eingehend mit der Lage in Österreich beschäftigt. In der Alpenrepublik wurde die parlamentarische Demokratie, genau wie in Deutschland, von autokratischen Kräften zu Grabe getragen. Aber anders als ihre deutschen Brüder im Geiste waren die österreichischen Autokraten dabei nicht mit den Nazis ins Bett gestiegen. Im Gegenteil, im Sommer 1933 verbot der autoritär regierende Bundeskanzler Engelbert Dollfuß die österreichische NSDAP und löste damit einen Massenexodus von Alpennazis heim ins Reich aus. Es ist sehr gut möglich, dass bei der Entscheidung von Dollfuß, gegen die Nazis vorzugehen, der Blick nach Deutschland eine Rolle gespielt hatte. Denn hier erwies sich der ursprünglich so selbstbewusst vorgetragene Plan der deutschen Autokraten, Hitler und seine Nazis in der Regierung zu zähmen, zunehmend als Luftnummer. Auch wenn die Verantwortlichen selbst immer noch standhaft die Augen davor verschlossen. Von einem aus der Riege der Autokraten, der vielleicht der oberste Realitätsverweigerer war, haben wir schon länger nichts mehr gehört. Jetzt kehrt er zurück in unser Blickfeld. Die Rede ist natürlich von Vizekanzler Papen. In der heutigen Folge begleiten wir ihn auf eine ganz besondere diplomatische Mission in den Vatikan nach Rom. Wenn jemand hauptverantwortlich für die Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler war, dann war das, abgesehen von Reichspräsident Hindenburg natürlich, dessen rechter Hand Franz von Papen. Zu seinem Werdegang und seinen politischen Überzeugungen habe ich einiges in Folge 33.5 gesagt. Falls ihr eure Erinnerungen auffrischen wollt, hört doch einfach nochmal rein. Als er nach dem Zweiten Weltkrieg seine Memoiren schrieb, war Franz von Papen um kein Argument verlegen, um sich selbst nur die besten Motive zu unterstellen und ins Licht der Unschuld zu rücken. Dass er dabei immer wieder Gefahr lief, sich als politischen Naivling ersten Ranges darzustellen, nahm er gern in Kauf. So schilderte Papen in seinem Buch »Der Wahrheit eine Gasse« ein kurzes Gespräch mit Hitler am 30. Januar 1933, den Tag der Vereidigung. Der frisch ernannte Reichskanzler soll damals zu ihm gesagt haben, »Welch ungeheure Aufgabe liegt doch vor uns, Herr von Papen«, woraufhin er geantwortet haben will, »Wir wollen versuchen, sie gemeinsam zu lösen, Herr Hitler«. Und in Kenntnis der späteren Ereignisse kommentierte der Memoirenschreiber Papen, das war gewiss nicht die Stimme eines Diktators. Sein Zähmungsplan, so stellte Papen es in der Rückschau dar, habe darauf abgezielt, bei Hitler wie bei der Partei eine Entwicklung zu staatsmännischer Verantwortung eintreten zu lassen. Zuerst habe er deshalb seine Stellung als Vizekanzler genutzt, um Erziehungsarbeit im Kabinett zu leisten. Mit dieser Besserwisser-Taktik vor den versammelten Ministern kam Papen freilich nicht sehr weit bei Hitler, der mit Kritik bekanntlich nicht gut umgehen konnte, freundlich ausgedrückt. Also musste Papen sehr bald seine Taktik ändern. Fortan spielte er im Kabinett brav mit und verlegte sich stattdessen auf 4 Augengespräche mit dem Naziführer. Oder in seinen eigenen Worten nach 1945: Deshalb habe ich mich von Anfang an bemüht, ein Verhältnis persönlichen Vertrauens zu schaffen und ihm das Gefühl zu nehmen, er habe einen Gegner vor sich. Auch jetzt noch rühmte sich Papen damit, in jenen Monaten vielleicht die zahlreichsten Gespräche mit Hitler geführt zu haben. Tatsächlich wissen wir ja mittlerweile zu Genüge, wie Gespräche mit Hitler abliefen. Seine Gesprächspartner waren für den Naziführer oft nicht mehr als Stichwortgeber für ausufernde Monologe. Und dass das auch bei Franz von Papen der Fall war, deutete der Autokrat selbst nach dem Untergang Nazi-Deutschlands an. Natürlich nicht in seinen Memoiren, sondern bei einem Verhör im Rahmen der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Hitler war ein höchst interessanter Mann. Man konnte über so vieles mit ihm sprechen. Er interessierte sich für Kunst, Architektur, Politik, das Militär und Musik. Er hatte 1000 Interessen. Ein sehr bemerkenswerter Mann. Das klingt nicht danach, als hätte Hitler an Papens Lippen gehangen, um sich von ihm politisch beeinflussen zu lassen, oder? Ganz davon abgesehen, wie sich Papen hier selbst entlarvte als Bewunderer des Diktators. Vermutlich gibt es jetzt einige unter euch, die laut fluchen und schimpfen. Ich weiß, es ist frustrierend zu hören, wie naiv sich die autokratischen Koalitionspartner gegenüber den Nazis verhielten. Papen ist vermutlich das beste Beispiel dafür. Aber bitte lasst uns darüber nicht das Folgende vergessen. Leute wie Vizekanzler Papen, Präsident Hindenburg, Außenminister Neurath oder auch der Chef der Deutschnationalen, Alfred Hugenberg, teilten sich handfeste politische Ziele mit den Nazis. Und innerhalb der ersten Wochen und Monate von Hitlers Kanzlerschaft wurde ein Ziel nach dem anderen erreicht. Die Ausschaltung des Parlaments, die Zerschlagung der Arbeiterbewegung, die Wiederaufrüstung der Reichswehr und ja, für nicht wenige der Autokraten gehörte dazu auch die Diskriminierung der jüdischen Deutschen. Aber dazu kommen wir noch. Kurzum, die Autokraten hatten bestellt und die Nazis lieferten. Wenn vielleicht auch nicht immer nur das, was ursprünglich gewünscht war. Im Fall von Franz von Papen kommt ein weiteres persönliches Ziel hinzu, das er selbst in seinen Lebenserinnerungen so beschrieb. Meine vorzüglichste Sorge seit dem 30. Januar 1933 bestand darin, die neue Reichsregierung auf christlichen Grundsätzen zu verankern. Wenn Papen hier von christlichen Grundsätzen spricht, dann meint er hier vor allem die Grundsätze seiner eigenen Konfession. Denn Franz von Papen war ein überzeugter Katholik. Was genau der Vizekanzler mit seinen christlichen, sprich katholischen Grundsätzen meinte, dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich drei Punkte einschieben mit ein paar Daten und Fakten zur Bedeutung der christlichen Kirchen in der damaligen Zeit, damit ihr alles Weitere besser einordnen könnt. Punkt 1. Im Jahr 1933 waren 95% der Bevölkerung in Deutschland Mitglied in einer der großen christlichen Kirchen. Offiziell konfessionslos waren nur knapp 4% der Menschen. Das ist schon auf den ersten Blick ein gewaltiger Unterschied zu heute. Da ist nämlich weniger als die Hälfte, etwa 47%, Mitglied in einer der Kirchen. Der Anteil der Konfessionslosen hat sich demgegenüber fast verzehnfacht auf 35%. Punkt 2. Wenn man die orthodoxen Kirchen und die Freikirchen ausklammert, verteilen sich die Christen in Deutschland heutzutage ungefähr gleichmäßig auf die katholische und die evangelischen Kirchen. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das noch ganz anders. Das Deutsche Kaiserreich und später die Deutsche Republik waren ein mehrheitlich evangelisch geprägtes Land. Rund 2/3 der Bevölkerung waren Protestanten, also Mitglied einer evangelischen Kirche. Der unbestimmte Artikel ist hier wichtig, denn die eine evangelische Kirche gibt es in Deutschland nicht. Aus historischen Gründen ist der deutsche Protestantismus föderal organisiert. 1933 gab es insgesamt 28 eigenständige Landeskirchen. Diese Landeskirchen repräsentierten wiederum drei unterschiedliche evangelische Glaubensbekenntnisse oder Strömungen: lutherisch, uniert und reformiert. Die Einzelheiten spare ich mir hier. Das soll aber nicht heißen, dass sie egal sind. Nein, in Fragen der Konfession kommt es auf diese feinen Unterschiede an. Aber das werden wir noch im Verlauf des Podcasts merken. Alles zu seiner Zeit. Kommen wir zu Punkt 3. Rund 1/3 der Deutschen war damals also katholisch. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft war demgegenüber protestantisch geprägt, weil 2/3. Diese Situation hatte in der Vergangenheit immer wieder zu gesellschaftlichen Konflikten geführt. Vielleicht erinnert sich die eine bzw. der andere noch an den Geschichtsunterricht, Stichworte Bismarck und Kulturkampf. Auf diese Konflikte reagierte die katholische Minderheit bereits im Kaiserreich mit einer zunehmenden Abschottung. Es entstand ein dichtes Netz katholisch geprägter Kultur- und Sozialeinrichtungen, Vereinen und Verbänden. Viele davon gibt es übrigens noch heute. Das Kolpingwerk oder Caritas zum Beispiel. Solche Institutionen prägten das Leben katholischer Deutscher buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre. Und ja, Die Zentrumspartei ist ein Ergebnis dieser Entwicklung. Das Zentrum war der politische Interessenverband der deutschen Katholiken. Übrigens, wiederum aus historischen Gründen lebten die meisten Protestanten und Katholiken räumlich getrennt voneinander. Es gab zwar Zonen, vor allem im Westen Deutschlands, die konfessionell durchmischt waren, aber aufs Ganze gesehen konzentrierte sich das Drittel der Deutschen, das katholisch war, auf nur 5 Regionen. Bayern, Baden, das Rheinland, Westfalen und Schlesien. In diesen Gebieten war fast jeder katholisch. Diese räumliche Aufteilung erleichterte die Bildung eines abgetrennten katholischen Milieus. Die Milieubildung und der Status als Minderheit führten außerdem dazu, dass weitaus mehr Katholiken als Protestanten ihren Glauben aktiv praktizierten, sprich in die Kirche gingen. Franz von Papen war in einem solchen katholischen Milieu groß geworden. Er stammte aus dem südwestfälischen Werl, wo seine adligen Vorfahren, wie er es in seinen Memoiren reichlich pathetisch ausdrückte, in den Reihen der katholischen Kirche ein Jahrtausend lang ihren Erdenweg durchkämpft und ihre Hoffnung auf ein höheres Ziel dieser Pilgerfahrt gefunden haben. Politisch aktiv geworden war Papen nach dem Ersten Weltkrieg also nicht nur, weil er Nationalist und Monarchist war, sondern auch, weil er Katholik war. Deshalb engagierte er sich auch in der Zentrumspartei, obwohl er deren republiktreue und prodemokratische Haltung ablehnte und nicht bei den Deutschnationalen, zu denen er aber bekanntlich sehr gute Beziehungen unterhielt. Als Nationalist hatte Franz von Papen sicherlich keine Probleme, mit den Nazis ins Bett zu steigen, sehr wohl aber als Katholik, und zwar in der Theorie aus 2 Gründen. Erstens widersprachen wesentliche Teile der braunen Weltanschauung dem christlichen Selbstverständnis, beispielsweise der Rassenkult. Zumal es innerhalb der Nazi-Partei einige recht prominente Funktionäre gab, wie zum Beispiel Heinrich Himmler, die antichristliche, esoterisch-neuheidnische Ansichten vertraten. Zweitens bekannte sich die NSDAP in ihrem offiziellen 25-Punkte-Programm zwar zum Christentum, allerdings zu einem nationalen, konfessionsübergreifenden Christentum. Und das, wo doch die gegenseitige Abgrenzung für die beiden großen Konfessionen existenziell war. Falls ihr euch von diesen ganzen Adjektiven jetzt noch kein Bild machen könnt, kein Problem. Die Einzelheiten werde ich in einer eigenen Folge in ein paar Wochen erklären. Denn natürlich ist das Verhältnis der Kirchen zum NS auch vor 1933 deutlich komplizierter gewesen. An dieser Stelle ist das Folgende wichtig. Zentrale Persönlichkeiten in den Leitungsebenen sowohl der evangelischen Kirchen, ganz besonders aber der katholischen Kirche, waren vor 1933 den Nazis gegenüber skeptisch eingestellt. Franz von Papen war sich darüber selbstverständlich im Klaren, als er daran ging, das Bündnis mit der braunen Bewegung Hitlers zu schmieden. Wenn er später behauptete, er wollte die Nazis nicht nur zähmen, sondern die gemeinsame Regierung auf christlichen Grundsätzen verankern, dann ist damit also vor allem gemeint, er wollte Hitler und die Nazis für ein Bündnis zwischen Kreuz und Hakenkreuz gewinnen. Hitler und die Nazis wiederum, das werden wir noch ausführlich hören, hatten an einem solchen Bündnis auf Augenhöhe kein Interesse. Ihnen ging es vor allem darum, die Kirchen als gesellschaftliche Machtfaktoren auszuschalten und ihrem Regime unterzuordnen. Im katholischen Fall gehörte dazu, die politische Betätigung der Katholiken, sprich die Zentrumspartei, auszuschalten. Dabei war den braunen Führern und insbesondere Hitler sehr wohl bewusst, dass man Institutionen, die gesellschaftlich so tief verankert waren wie die Kirchen, nicht einfach über Nacht unterordnen konnte. Dementsprechend erwies es sich als regelrechter Glücksgriff, dass Vizekanzler Papen von sich aus immer wieder Vorstöße unternahm, um das Verhältnis des gemeinsamen Regimes zu den Kirchen zu verbessern. Sowohl für Hitlers Regierungserklärung am 1. Februar als auch für seine Verteidigung des Ermächtigungsgesetzes hatte Papen rhetorische Formulierungen beigesteuert, die das Christentum zum Fundament des Regierungsprogramms erhoben. Und die feierliche Eröffnung des Reichstages am 21. März, dem sogenannten Tag von Potsdam, hatte nicht von ungefähr mit spektakulär inszenierten Gottesdiensten begonnen. Anfang April 1933 ging Franz von Papen dann einen Schritt weiter und gründete für seine Kreuz-Hakenkreuz-Idee gleich einen eigenen Verein. Also mehr Allmann geht wirklich nicht. In diesem Verein mit dem griffigen Namen Bund, Kreuz und Adler versammelten sich neben Papen weitere prominente Katholiken, vor allem Theologieprofessoren und Journalisten. Das Medienecho erfolgte wie gewünscht. Am 4. April verbreitete die Berliner Morgenpost den Aufruf des Kreuz- und Adlerbundes, in dem es hieß, das deutsche Volk steht an einem Wendepunkt seiner nationalsozialistischen Entwicklung. Die geschichtliche Stunde ruft auch uns katholische Deutsche auf. Wir dürfen es nicht genug sein lassen, dass das neue Deutschland Christentum und Kirche achtet, dass es die Irrwege des Liberalismus zu meiden sucht. Vielmehr müssen wir uns bereit machen, in der freudigen Hingabe am kommenden Reich mitzuarbeiten. Einen weiteren Baustein seiner Bündnisidee hatte Papen gegenüber Hitler vermutlich schon unmittelbar nach dem Antritt der neuen Regierung ins Spiel gebracht. Die Verhandlung eines Vertrages zwischen dem Deutschen Reich und dem Oberhaupt der katholischen Kirche, dem Papst. Ein solcher Staatskirchenvertrag war nichts anderes als ein Vertrag zwischen dem Staat und einer Glaubensgemeinschaft. Im katholischen Fall spricht man traditionell auch von Konkordat, was einfach nur Latein für Übereinkunft ist. Solche Konkordate hatte die katholische Kirche schon viele ausgehandelt, zuletzt nach dem Ersten Weltkrieg eine ganze Reihe, weil der Versailler Frieden und die vielen Revolutionen zu allerhand politischen Veränderungen überall in Europa geführt hatten. Deshalb hatte der Papst alles daran gesetzt, die Rechte der Kirche vor diesen Veränderungen zu beschützen und ihre jeweiligen Privilegien in den Ländern Europas rechtlich abzusichern. Auch mit der Deutschen Republik hatte der Vatikan eigentlich ein solches Konkordat abschließen wollen, um die Rechte der katholischen Gläubigen und der Kirche im neuen Staat zu schützen. Allerdings war es dazu auf nationaler Ebene nie gekommen. Nur mit den Bundesländern, in denen die meisten Katholiken lebten, hatte es Vertragsabschlüsse gegeben. Es gab also Konkordate mit Baden, Bayern und Preußen, aber nicht mit dem Reich. Papen brauchte nicht viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um dem braunen Koalitionspartner ein solches nationales Reichskonkordat schmackhaft zu machen. Sein eigenes vorrangiges Ziel, nämlich die Rechte der Kirche eindeutig zu klären, stand naturgemäß nicht sehr hoch auf der Prioritätenliste von Hitler und den Nazis. Sehr wohl aber sein zweites Argument. Eine Übereinkunft mit dem Papst würde Millionen von Katholiken weltweit erfreuen und dem Deutschen Reich internationales Prestige sichern. Als Staatsoberhaupt des Vatikans war der Papst nämlich zugleich ein wichtiger Bezugspunkt im internationalen Staatensystem. Ein Konkordat konnte als erster Schritt der internationalen Anerkennung des neuen Regimes verkauft werden. Anfang April ging Papen nun daran, sein Vorhaben zu konkretisieren. Er holte sich die Zustimmung von Kanzler Hitler ein, um nach Rom zu reisen und im Vatikan seine Fühler auszustrecken. Bereits am 8. April saß er mit seiner Frau im Zug nach Italien. Hier traf er im Speisewagen zufällig auf den Vorsitzenden der Zentrumspartei, Ludwig Kahrs. Der rechtskonservative Geistliche ist uns bereits in Folge 33-16 begegnet. Jetzt, zwei Wochen, nachdem er die Zentrumsfraktion im Reichstag dazu überredet hatte, dem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen, verließ der Parteichef Deutschland für immer. Ohne seinen Parteifreunden etwas zu sagen, hatte er seine Koffer gepackt, um seine Kirchenkarriere im Vatikan fortzusetzen. Nicht einmal den Parteivorsitz hatte er niedergelegt. Die Nachricht, dass Hitler mit dem Heiligen Stuhl verhandeln wollte, nahm Kahrs befriedigt zur Kenntnis. Zwei Tage später, am 10. April, hatte Vizekanzler Papen seinen ersten offiziellen Auftritt, als ihn der Papst zur Audienz empfing. Seine Heiligkeit, so schilderte Papen später die Szene, begrüßten meine Frau und mich voll väterlicher Güte. Seine Heiligkeit, das war Papst Pius XI. Pius hieß mit bürgerlichem Namen Achille Ratti, stammte gebürtig aus der Lombardei, war mittlerweile 75 Jahre alt und saß seit 1922 auf dem Stuhl Petri. Er war ein sehr umtriebiges Kirchenoberhaupt, das nicht nur zahlreiche Konkordate abschließen konnte, sondern auch die Abgrenzung der katholischen Lehre von der modernen Gesellschaft vorantrieb. Aber dazu mehr in der nun mehrfach angedeuteten späteren Folge. Zurück zur Audienz. Papst Pius tauschte mit Vizekanzlerpapen und dessen Frau nämlich nicht nur Höflichkeiten aus. Er brachte auch zum Ausdruck, so Papen in der Rückschau, wie beglückt er sei, in Hitler eine Persönlichkeit an der Spitze der deutschen Regierung zu sehen, die den kompromisslosen Kampf gegen Kommunismus und Nihilismus auf ihre Fahne geschrieben habe. Das war mehr als eine höfliche Floskel. Es ist zwar schmerzhaft, das zuzugeben, aber der radikale Antikommunismus bildete tatsächlich eine reale Schnittmenge zwischen Nazis und katholischer Lehre, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Motiven heraus. Im braunen Gedankengebäude war der Kommunismus ein Baustein einer größeren antisemitischen Verschwörungserzählung. Für die katholische Kirche war der Kommunismus eine weltanschauliche und zugleich gesellschaftspolitische Bedrohung. Ein streng materialistisches Geschichtsbild, das zudem noch sozialrevolutionär war, vertrug sich nicht mit einer auf dogmatischen Lehrsätzen fußenden Offenbarungsreligion, die zugleich eine multinationale Organisation mit Land- und Immobilienbesitz überall auf der Welt war. Der Vatikan hatte bereits im Umgang mit dem Regime von Benito Mussolini keine Skrupel gezeigt, sich mit einer Diktatur einzulassen, solange sie denn antikommunistisch war. 1929 hatte Papst Pius mit dem Faschistenführer die sogenannten Lateranverträge abgeschlossen. Als Gegenleistung für die Anerkennung des Regimes hatte der Duce den Katholizismus offiziell zur italienischen Staatsreligion erklärt. Die warmen Worte des Papstes dürften Franz von Papen also durchaus hoffnungsvoll gestimmt haben. Während er im Vatikan seine Fühler ausstreckte, erfuhr der Vizekanzler möglicherweise auch von der überaus positiven Reaktion des Papstes auf Hitlers Rede vom 23. März. Bei der Abstimmung des Ermächtigungsgesetzes hatte der Reichskanzler das Folgende gesagt: Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen die wichtigsten Faktoren zur Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwischen ihnen und unseren Ländern abgeschlossenen Verträge respektieren. Ihre Rechte sollen nicht angetastet werden. Die Formulierungen stammten von Vizekanzler Papen. Entsprechend stolz geschwellt dürfte seine Brust gewesen sein, falls er im Vatikan von der Reaktion des Papstes erfahren haben sollte. In den folgenden Wochen näherten sich die beiden Seiten an und bald begannen die offiziellen Verhandlungen über ein Reichskonkordat. Das Kalkül des Vatikans war dabei simpel. Die Kirche brauchte eine sichere Rechtsgrundlage für ihre Privilegien in Deutschland. Und dafür reichten die Konkordate mit den Bundesländern längst nicht mehr aus, weil die neue Regierung fleißig dabei war, den Föderalismus zu demontieren. Erst vor kurzem, zwischen dem 31. März und dem 7. April, hatte die schwarz-weiß-braune Koalition zwei Gesetze zur sogenannten Gleichschaltung der Länder mit dem Reich verabschiedet. Nachhören könnt ihr das übrigens in Folge 33-21. Die offiziellen Verhandlungen gingen erstaunlich rasch über die Bühne. Bereits am 2. Juli vermeldete Vizekanzler Papen Vollzug. Insgesamt hatte es nur 4 formale Verhandlungssitzungen gebraucht. Das war mit Abstand die schnellste Konkordatsverhandlung der Neuzeit. Dabei hatte es noch Ende Juni nicht danach ausgesehen. Auf der Seite des Heiligen Stuhls gab es erhebliche Bedenken, da immer wieder Berichte aus Deutschland eintrafen über Enteignungen katholischer Vereine, Verhaftungen und Überfälle auf katholische Politiker, Journalisten und Geistliche. Zur Delegation des Vatikans gehörte neben dem zweiten Mann im Kirchenstaat, dem Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, übrigens auch der frisch in den Kirchenstaat übergesiedelte Ludwig Kaas. Pikanterweise war nicht Kaas derjenige, der laute Bedenken äußerte, obwohl er die Verhältnisse im neuen Deutschland aus eigener Anschauung kannte. Es war der Kardinalstaatssekretär Pacelli, der immer wieder den Terror des Regimes aufs Tapet brachte. Pacelli, so viel sei verraten, erleben wir hier nicht zum letzten Mal. Er wird uns bis zum bitteren Ende begleiten. Franz von Papen reagierte auf den Widerstand, indem er den Rat Mussolinis befolgte, den ihm der Duce bei einer Unterredung Mitte April mit auf den Weg gegeben hatte. Er solle unter allen Umständen die Verhandlungen rasch zu Ende bringen. Also beriet sich Papen am 1. Juli telefonisch mit Hitler und brachte ihn dazu, eine offizielle Verordnung in Aussicht zu stellen, alle bisherigen Übergriffe auf die Kirche und ihre Würdenträger zurückzunehmen. Als Papen seinem Verhandlungspartner Pacelli am nächsten Tag von Hitlers Versprechen berichtete, gab der seinen Widerstand auf. Offensichtlich schenkte der Kardinalstaatssekretär seinem Glaubensbruder aus Deutschland erhebliches Vertrauen. Übrigens entging auch den Opfern des Naziterrors zu Hause nicht, was im Vatikan gespielt wurde. Unter ihnen befand sich beispielsweise der bayerische Journalist Erwin von Aretin. Nicht, dass Aretin ein aufrechter Demokrat gewesen wäre. Er war ein stockkonservativer bayerischer Adliger und ein glühender Anhänger der Wittelsbacher Ex-Könige von Bayern. Aber, und das muss man ihm anrechnen, auch ein lauter Gegner der Nazis. Beides zusammen hatte ihn nach der Machtübernahme in Bayern Anfang März auf eine schwarze Liste des Polizeichefs Heinrich Himmler gebracht. Jetzt saß der fromme Katholik im Juli 1933 seit mehreren Monaten in Schutzhaft im Münchner Gefängnis Stadelheim. Dort lernte Aretin einen Mithäftling kennen, von der anderen Seite gewissermaßen. Es war ein junger Kommunist aus Nürnberg. »Wo sind denn Ihre Bischöfe?«, fragte ihn der Kommunist eines Tages. »Früher, wenn ein Theaterstück gegeben wurde, das Ihnen nicht passte, da waren Sie immer da. Aber jetzt, wo Tausende ermordet werden, geht keiner auf die Kanzel und schnauft auch nur ein Wort. Sie werden sehen, dass die Bischöfe nur eine Sehnsucht haben, ein Konkordat zu machen, damit Sie gesichert sind und wir können allesamt verrecken.« So viel entwaffnende Ehrlichkeit überrumpelte Aretin und verletzte seine frommen Gefühle erheblich. Aber, so gestand er den Leserinnen und Lesern seiner Erinnerungen, am Tage nach dem Konkordat kam ich mir doch ein bisschen dumm vor, als mein Nürnberger mich von Weitem angrinste. Was bekam der Vatikan nun für seinen Pakt mit dem Dritten Reich? Auf den ersten Blick und gemessen am Anspruch der Nationalsozialisten, alle konkurrierenden gesellschaftlichen Kräfte auszuschalten, ziemlich viel. Das Deutsche Reich sicherte der katholischen Kirche zu, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Glaubensgemeinschaft einzumischen. Die Bischöfe und Priester durften weiterhin ungehindert mit ihren Gläubigen kommunizieren, sei es von der Kanzel oder in ihrer Presse. Auch die Besetzung von Posten blieb eine innerkirchliche Angelegenheit. Das Eigentum der Kirche sollte ebenfalls nicht angetastet werden. Selbst der Erhalt des katholischen Religionsunterrichts, der Priesterseminare und theologischen Fakultäten sowie der katholischen Schulen wurde garantiert. Im Gegenzug setzten die neuen Machthaber die konsequente Entpolitisierung des Katholizismus in Deutschland durch. Neu eingesetzte Bischöfe mussten einen treuen Eid auf die Verfassung und angesichts der Demontage derselben viel wichtiger die deutsche Regierung schwören. Zudem durften sich fortan weder Geistliche noch Ordensleute politisch betätigen. Die Mitgliedschaft in einer politischen Partei war ihnen ausdrücklich verboten. Was interessanterweise umgekehrt ja auch bedeutete, dass kein Kleriker zum Eintritt in die NSDAP gezwungen werden konnte. Aus Sicht des Vatikans war das also eigentlich eine vorteilhafte Regelung. Der wichtigste Punkt aber war der sogenannte Artikel 31, der besagte, diejenigen katholischen Organisationen und Verbände, die ausschließlich religiösen, rein kulturellen und karitativen, also wohltätigen Zwecken dienen, seien von der Regierung zu schützen. Außerdem unter dem Schutz des Staates stünden solche katholischen Organisationen, die sozialen und berufsständischen Aufgaben dienen. Allerdings nur, sofern sie Gewähr dafür bieten, ihre Tätigkeit außerhalb jeder politischen Partei zu entfalten. Vordergründig war damit eine Bestandsgarantie für das komplette katholische Milieu in Deutschland verbrieft. Die bunte Landschaft aus katholischen Sozial- und Kultureinrichtungen, Vereinen und Verbänden, denkt nur an Kolping und Caritas, konnte das Regime nun nicht einfach so mir nichts, dir nichts auseinandernehmen. Dachte zumindest das Verhandlerteam um Pacelli. Was sie dabei übersahen, war der Nachsatz. Die Feststellung der Organisationen und Verbände, die unter die Bestimmungen dieses Artikels fallen, bleibt vereinbarlichen Abmachungen zwischen der Reichsregierung und dem deutschen Episkopat, also den Bischöfen, vorbehalten. Indem man das Tempo, das Franz von Papen vorgegeben hatte, mitging, hatte das Team um Pacelli es versäumt, eine definitive Liste mit zu schützenden katholischen Organisationen auszuhandeln. Diese Nachlässigkeit, wie auch das große Vertrauen in Franz von Papens persönliche Integrität, sollten sich noch bitter rächen. Denn, und jetzt bitte alle gemeinsam, Nazis lügen. Franz von Papen seinerseits war überaus beglückt, die Verhandlungen mit seinen Glaubensbrüdern so schnell über die Bühne gebracht zu haben. Als er nach seiner Rückkehr aus Italien bei einer innerkatholischen Veranstaltung in Dresden auftrat, wurde er nicht müde, die Bedeutung der Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl für das neue Deutschland hervorzuheben. Wenn der Vatikan sich entschieden hat, mit dem Deutschen Reich unter Führung des Reichskanzlers Adolf Hitler ein Reichskonkordat zu schließen, dann liegt in dieser Anerkennung des jungen Reichs durch die 2000-jährige übernationale Macht der Kirche zugleich die Anerkennung der Überwindung des Bolschewismus, der Ausrottung der gottlosen Bewegung, der Herstellung eines wahren christlichen Fundaments für den Bau des Reiches durch den Nationalsozialismus. Wie ein kleines Kind dürfte sich unser Fränzchen gefreut haben, als der Reichskanzler ihn vor versammelter Ministerrunde über den grünen Klee lobte, nachdem er die Verhandlungsergebnisse am 14. Juli dem Kabinett vorgestellt hatte. Das neue Deutschland hatte sein internationales Prestige erheblich vermehrt und das danke ihm, Franz von Papen. Bei all der Begeisterung, die ihm entgegenschlug, konnte Papen es anscheinend nicht lassen, hier und da aus dem Nähkästchen zu plaudern. Rund eine Woche nach der warmen Dusche im Kabinett besuchte Papen eine Tagung des katholischen Akademikerverbandes im Kloster Maria Laach in der Eifel. Die Teilnehmer der Tagung begrüßten den Vizekanzler wärmstens, ja, der Abt ließ sogar die Klosterglocken für ihn läuten. Papen gefiel sich offensichtlich in der Rolle des katholischen Heroen und so erzählte er recht offenherzig davon, wie er praktisch im Alleingang die ernsten Bedenken zerstreut habe, die nicht nur Kardinalstaatssekretär Pacelli, sondern auch Papst Pius persönlich geäußert hatten. Papen und anscheinend auch die meisten anderen Teilnehmer waren hochzufrieden mit dem Ausgang der Verhandlungen. Ein außenstehender Beobachter der Veranstaltung war freilich alles andere als überzeugt von der Leistung des Vizekanzlers. Dieser Beobachter lebte seit Ende April im Kloster und wurde von den Mönchen bloß Bruder Konrad gerufen. Bruder Konrad, das war niemand anderes als Konrad Adenauer, der spätere Bundeskanzler. Der Abt des Klosters war ein alter Schulfreund und hatte ihm Unterschlupf gewährt, nachdem ihn die Nazis Mitte März aus dem Amt des Kölner Oberbürgermeisters gejagt hatten. Konrad Adenauer, selbst Zentrumspolitiker, hatte bereits mehrfach mit Papen zu tun gehabt und gemessen an den jüngsten Erfahrungen vermutlich keine sehr hohe Meinung von ihm. Er hielt das Konkordat für eine politische Katastrophe, die ihre vollen Auswirkungen erst noch zeigen würde. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3331 von Deutschland 3345. Mit der heutigen Folge beenden wir unsere Reise durch die Außenpolitik fürs Erste. Ob Konrad Adenauer recht behalten sollte mit seiner Warnung, werden wir erst in ein paar Wochen feststellen können. Jetzt springen wir erst einmal wieder zurück in den April 1933. Mein Dank geht diese Woche an alle, die sich auf Instagram an den verschiedenen Umfragen der letzten Wochen beteiligt haben, zuletzt zum Titel dieser Folge. Und natürlich danke ich den edlen Spendern Daniel W. und Thomas. Außerdem begrüße ich herzlich als neue Patreons Brigitte, Tobias und Daniel N. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn auf verschiedenen Wegen unterstützen. Empfehlt ihn fleißig weiter oder bewertet ihn auf allen Podcast-Plattformen. Über Spenden und über die Unterstützung auf Patreon freue ich mich natürlich auch besonders. Zumal ich gerade dabei bin, für meine Patreons Bonus-Features zu gestalten. Es lohnt sich also, demnächst einmal auf Patreon vorbeizuschauen. Das soll es jetzt aber auch von mir gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin.